Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Viele Milliarden Dollar werden die USA in den grünen Umbau ihrer Wirtschaft stecken. Das ist gut fürs Klima, weckt aber Sorgen um Arbeitsplätze auf dieser Seite des Atlantiks. Heute ist in Ansätzen klar geworden, wie Europa dagegen halten will. Wir berichten gleich aus Brüssel und sprechen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Daniel Groß. Das Bundesverfassungsgericht stoppt neue Befugnisse für Polizeibeamte in Mecklenburg-Vorpommern und sendet damit auch ein Signal an alle anderen Länder. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Wir stellen die neuen Beauftragten der Bundesregierung für Migration vor. Außerdem Einzelheiten zum Start des Deutschland-Tickets ab dem 1. Mai. Und gegen Ende der Sendung dann noch mehr zum künftigen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Lahav Shani. Typisch USA könnte man sagen, lange haben die Vereinigten Staaten schließlich die Herausforderung Klimawandel mehr oder weniger ignoriert. Jetzt aber strebt Präsident Joe Biden an die Spitze der Bewegung. Mit Milliardensummen will Washington den Weg der US-Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft unterstützen und dabei auch Unternehmen und eben neue Arbeitsplätze in die USA locken. In Brüssel hat Ursula von der Leyen heute in groben Zügen zumindest vorgestellt, was die Europäische Kommission unternehmen will, um, wie sie es sagte, die Revolution grüner Technologien anzuführen. Aus Brüssel berichtet Caroline Born.
Europas Klimaindustrie ist laut der Kommissionschefin wettbewerbsfähig. Damit das so bleibt, hat Ursula von der Leyen einen Plan präsentiert.
We want this industry to stay here and to prosper here.
Die Industrie soll in der EU bleiben, sagt von der Leyen, als sie ihre Antwort auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act vorstellt. Joe Bidens 370 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm mit Subventionen und Steuererleichterungen, zum Beispiel für die Produktion von Solarzellen oder Wasserstoff. Grundsätzlich gut, so von der Leyen, aber eine Wettbewerbsverzerrung, die Europas Industrie unter Druck setze. Damit europäische Hersteller nicht scharenweise in die USA abwandern, will die EU nachziehen und ihre eigenen Subventionsregeln weiter aufweichen. Mit einfacheren Genehmigungsverfahren, einer schnelleren Auszahlung von Fördermitteln und erstmals auch Steuererleichterungen für grüne Technologien wie Batterien für E-Autos oder Windräder. Doch das gefällt nicht allen in der EU.
European countries. They are not equal when it comes to state aid.
Dass nicht jedes Land ausreichend finanzielle Möglichkeiten für Staatshilfen hat, daran erinnert die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Margarete Vestager. Kleinere Länder hätten weit weniger Spielraum als große Wirtschaftsnationen wie Deutschland oder Frankreich. Damit das Gefälle zwischen den Staaten nicht weiter auseinanderklafft, soll es EU-Mittel für den grünen Umbau der Industrie geben.
We need for this common European project that of crucial importance to be a relevant global player, a common European funding.
Dafür will von der Leyen Geld aus bestehenden Töpfen umwidmen. Unter anderem sind 225 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds noch nicht abgerufen. Das ist Teil 1 der Antwort auf den Inflation Reduction Act. Auf längere Sicht will die Kommissionspräsidentin einen europäischen Souveränitätsfonds auflegen, aus dem dann ein Investitionsprogramm finanziert wird. Woher das Geld für einen solchen Fonds kommen soll, diese Antwort bleibt von der Leyen schuldig. Unter anderem aus Deutschland kommt massiver Widerstand gegen neue gemeinsame Schulden, wie sie unter anderem EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni fordert. Erst im Sommer sollen die Vorschläge für neue Gelder kommen und auch die nun vorgestellten Pläne sind noch kein fertiger Gesetzesvorschlag. Der soll Anfang März folgen, dann müssen darüber noch die Mitgliedstaaten und das Parlament verhandeln. Ein langwieriger Prozess. Dabei müsse man nun schnell gegensteuern, fordert der linken Europaabgeordnete Martin Schirdewan im Deutschlandfunk.
Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel den Staaten die Hände gebunden gewesen sind in der Vergangenheit, um eben wirklich massiv zu investieren in einerseits öffentliche Daseinsvorsorge oder andererseits eben auch in Zukunftstechnologien, dann muss das Beihilferecht grundlegend reformiert werden.
Der CSU-Parlamentarier Markus Ferber kritisiert am Vorschlag der Kommission, dass bereits bestehende Mittel lediglich mit einer neuen Überschrift versehen würden. Das allein reiche nicht, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dabei sind es nicht nur die USA, die den Industriestandort Europa unter Druck setzen. Nach Angaben der EU-Kommission investieren auch Länder wie China oder Japan dreistellige Milliardensummen in saubere Technologien.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born und am Telefon ist Daniel Groß, Direktor des Center for European Policy Studies, kurz CEPS, in Brüssel. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Groß, die USA nehmen sehr viel Geld in die Hand, um grüne Technologien anzulocken. Andere tun das auch. Hat die Europäische Union allen Anlass, dagegen zu halten?
Eigentlich nicht. Denn wenn man sich genau ansieht, was die USA machen, ist das eigentlich eine Kopie von einem Ansatz, den wir in Europa vor 10 Jahren verfolgt haben, nämlich einfach massiv erneuerbare Energien durch garantierte Preise zu unterstützen. Und das war etwas, was wir aufgegeben haben, denn es hat zwar einen kurzfristigen Boom in Europa ausgelöst, aber als es dann zu viel gekostet hat, musste man die Subventionen zurückfahren und die Industrie ist dann wieder geschrumpft. Ähnlich wird es wohl in den USA sein.
Das heißt, Ihre Analyse ist, wir haben vor einiger Zeit schon aufgegeben, was wir weiter hätten tun sollen, nämlich eine Unterstützung zu leisten, um diese Technologien nach vorne zu bringen.
Nein, wir haben weiterhin auch die Erneuerbaren unterstützt. Wir haben es, glaube ich, mit den neueren Ansätzen etwas besser gemacht. Denn jetzt bekommen die Hersteller nicht mehr einen garantierten Preis, sondern einen Preis, der sich auch nach den Marktbedingungen richtet. Und das heißt, dass man durch den gleichen Einsatz von öffentlichen Mitteln sehr viel mehr erreichen kann. Und die europäische Industrie ist ja weiterhin wettbewerbsfähig. Sie ist bei den erneuerbaren Energien, zumindest was die Windenergie anbetrifft, Vorreiter. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann schauen Sie sich das an, die Vorschläge, die gemacht werden, also Subventionen leichter machen, mehr Unternehmen soll unterstützt werden, mehr Geld soll in die Hand genommen werden. Das halten Sie eigentlich nicht für die richtige Antwort?
Das ist garantiert nicht die richtige Antwort, denn Einzelunternehmen zu unterstützen hilft ja nicht, den Ausbau wirklich zu beschleunigen. Der krankt ja vor allen Dingen daran, dass es bei jedem Projekt Jahre verloren gehen, weil es halt immer wieder lokale Widerstände gibt. Es gibt auch Widerstände gegen die Trassenführung von dem Strom, der von Norden nach Süden in Deutschland gebracht werden muss. Das sind die eigentlichen Knackpunkte in Europa und nicht so sehr weitere Milliardensubventionen für Unternehmen, für eine Technologie, die man so und so schon kennt.
Das heißt, Sie sind an der Seite der Kritikerinnen und Kritiker, die jetzt sagen, keine großen neuen Töpfe aufmachen, schon gar nicht mit neuen gemeinschaftlich gemachten Schulden, sondern die Hausaufgaben machen, die auf der Hand liegen. Also die Themen Überregulierung, Geschwindigkeit von Genehmigungen, möglicherweise auch beim Arbeitskräftemangel etwas tun. Also die klassischen Instrumente, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas noch weiter voranzutreiben. Das wäre Ihre Alternative?
Ich glaube, das wäre auch sehr viel erfolgsversprechender. Natürlich könnte man auch denken, dass man mehr Geld in die Hand nimmt, um wirkliche neue Zukunftstechnologien zu fördern.
Aber das soll doch genau geschehen, so habe ich das verstanden.
Leider ist davon aber nicht die Rede. Denn es wird gesagt, wir werden den Unternehmen viel Geld in die Hand drücken und dann hoffen wir, dass sie neue Sachen entwickeln. Aber man hätte ja sagen können, wir nehmen etwas und braucht auch sehr viel weniger Geld, um es in Forschung und Entwicklung zu investieren. Wie es ja schon ein europäisches Programm dafür gibt. Nur dieses Programm ist leider etwas unterfinanziert. Und der Grund ist immer der, dass halt jeder einzelne Mitgliedstaat sagt, nein, so ein europäisches Forschungsprogramm möchte ich nicht unterstützen. Denn was kommt denn dabei für mich, für mein eigenes Land heraus? Dagegen bei Staatssubventionen, da kann man sagen, aha, hier gebe ich aus und ich locke ein Unternehmen in mein Land. Aber das ist etwas, dieser Subventionswettbewerb auch innerhalb der EU, das ist etwas, was wir schon langer Zeit erkannt haben. Das geht nicht, dann haben wir nämlich auch keinen gemeinsamen Binnenmarkt mehr.
Haben Sie denn Zweifel daran, dass es genauso kommen wird, dass Hunderte von Milliarden mobilisiert werden, genau für diesen Zweck, wie es die EU-Kommissionspräsidentin heute angekündigt hat? Oder kann am Ende noch etwas ganz anderes dabei rauskommen?
Ich glaube, es wird sehr viel weniger dabei rauskommen. Denn in diesem Fall muss ich sagen, zum Glück hat die Kommission kein Budget, mit dem sie machen kann, was sie wollte. Und die Mittel, die die Kommission umwinden möchte, sind einfach Mittel, die Mitgliedstaaten nicht abgerufen haben, weil sie einfach zu teuer waren. Sie können die gleichen Mittel selbst am Markt aufbringen. Also große EU-Töpfe wird es da nicht geben. Nur was halt die Staaten anlockt zu sagen ist, okay, hier kann ich aus meinem eigenen Haushalt Geld ausgeben, um Unternehmen in mein Land zu locken. Und das ist natürlich dann das Ende vom Binnenmarkt.
Und das hätte noch die schlechte Nebenwirkung, wie jetzt ja auch schon beklagt wird, dass sehr starke Partner in der Europäischen Union, Deutschland und Frankreich werden immer an erster Stelle genannt, sehr viel Möglichkeiten haben, so etwas zu nutzen, solche Instrumente zu nutzen und andere arme Staaten, Staaten im Osten der Union möglicherweise dann so etwas nicht machen können und dass das Gefälle zwischen Ärmeren und Stärkeren dann noch größer werden würde. Ist das auch Ihre Sorge?
Denn das ist nicht meine Sorge, denn solche Subventionen machen Deutschland nicht reicher, machen Deutschland nicht wettbewerbsfähiger. Damit schießt sich Deutschland, wenn es selbst also große Summen dafür ausgibt, nur selbst in den Fuß. Also ich glaube, dieser Wettbewerb, den gewinnt vielleicht Deutschland, weil es die größten Finanzmittel zur Verfügung hat. Aber das ist Geld, was sehr schlecht ausgegeben ist und was letztendlich Deutschland schwächt.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie auch gar nicht erwarten, dass es so kommt, wie es im Moment aussieht, dass große Mittel an Subventionen aufgebracht werden. Was wird also am Ende stehen, wenn es die Gespräche unter den Mitgliedstaaten gegeben haben wird und es auch, das wissen wir ja, eine Einigung mit dem Parlament am Ende geben muss?
Es wird sehr wenig neues Geld auf EU-Ebene geben. Es wird wahrscheinlich nur einen symbolischen EU-Topf geben. Aber die Mitgliedstaaten werden sehr zufrieden sein, zu sagen, okay, jetzt können wir, jeder von uns, machen, was wir wollen. Und da fangen wir mal an zu subventionieren. Und das ist, wie gesagt, etwas, wo es dann darum geht, wer bietet am meisten. Und dabei wird meiner Ansicht nach sehr viele öffentliche Gelder dann verspendet werden.
Und was wird aus der Konkurrenz zwischen Europa und den USA und den anderen Ländern, die stark subventionieren? China wird genannt, Japan?
China hat so und so einen Skalenvorteil, weil dort einfach das Land so viel größer ist und die Investitionen so viel größer sind. Auf dem Gebiet der Photovoltaik, da können wir wenig machen, da können wir nur in Nischenprodukte mit hoher Qualität in Europa dagegen halten. Dagegen bei den Windturbinen, die man nicht so in Serie fertig kann, bleibt Europa weiter stark. Und ich glaube nicht, dass in Japan da uns große Konkurrenz erwächst, denn viele dieser Sachen sind ja auch etwas länderspezifisch.
Daniel Groß, der Direktor des Center for European Policy Studies, hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch.
Gern geschehen.
23 Uhr und 23 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Seit Jahren beklagen Kritiker allzu scharfe Polizeigesetze in einer ganzen Reihe von Bundesländern. Umstritten waren zuletzt etwa weitgehende Ermittlungsbefugnisse für Beamte in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen. Etliche Vorschriften in einem neuen Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verworfen. Beanstandet hat es vor allem den mangelnden Schutz des sogenannten Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Was das genau heißt, berichtet unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann aus Schwerin.
Die Karlsruher Richter haben ihre Entscheidung über das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf dem Schriftwege verkündet. Auch im Schweriner Innenministerium hat man die ausführliche Darlegung aufmerksam gelesen. Ein kleiner Grund zur Freude: Karlsruhe habe nicht alle Bestimmungen des SOGMV für nichtig erklärt. Klar ist aber auch, in gleich 6 wesentlichen Punkten kamen die Richter zu dem Schluss, verfassungswidrig. Immer geht es um die landesgesetzliche Ausgestaltung von polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten in der Gefahrenabwehr. Die Bestimmungen zur heimlichen Wohnraumüberwachung, zur Online-Durchsuchung, zur Rasterfahndung und zur Telekommunikationsüberwachung, sprich Lauschangriff, sie fielen als unverhältnismäßig durch. Befinde man sich noch weit im Vorfeld einer konkreten Straftat, dann lasse sich aus dem Grundgesetz zum Beispiel keine Grundlage dafür ableiten, eine Privatwohnung heimlich zu betreten, um eine technische Überwachung vorzubereiten, so die Richter. Verfassungsrechtlich unzureichend sei das im Juni 2020 in Kraft getretene Landesgesetz zudem für jenen Fall formuliert, in dem Vertrauenspersonen oder verdeckte Ermittler im engsten, privaten, ja intimen Umfeld sogenannter Zielpersonen eingesetzt werden. Tatsächlich ist das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern bei der Definition von Gefahr unkonkret geblieben. Das aber darf bei einem so schwerwiegenden Grundrechtseingriff nicht sein, befanden die Richter. Beschwerde führten laut Gericht eine Rechtsanwältin, die für als terroristisch oder extremistisch eingestufte Personen tätig ist, ein in den Bereichen politischer Extremismus und Migration tätiger Journalist, eine Klima- und Umweltaktivistin sowie zwei Mitglieder der Fußballfanszene von Hansa Rostock, einer von ihnen Sozialarbeiter in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende. Aus der Bündnis 90 Grünen Landtagsfraktion heißt es, die SOG-Novelle sei ein Scheitern mit Ansage gewesen. Der Innenausschuss des Landtages habe in der vergangenen Legislaturperiode zwei Anhörungen durchgeführt. Etliche Sachverständige hätten auf Grundrechtsverletzungen hingewiesen. Diese Ignoranz von Grundwerten unserer Verfassung müsse ein Ende haben, so Bündnis 90 die Grünen. Aus der CDU, die den Innenminister stellte und nun in der Opposition sitzt, heißt es, dass, Zitat, unter anderem der drastische Anstieg im Bereich Kinderpornografie in Mecklenburg-Vorpommern den Bedarf nach modernen Ermittlungsmöglichkeiten zeige. Nicht die polizeilichen Befugnisse als solche seien als verfassungswidrig erkannt worden, sondern deren rechtsstaatliche Ausgestaltung, Zitat Ende. So sieht das auch das nunmehr SPD-geführte Innenministerium. Man werde dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern fristgemäß bis zum Jahresende einen geänderten Gesetzesentwurf vorlegen. Überdies ist man sich in Schwerin sicher, dass die heutige Karlsruher Entscheidung auch Folgen in anderen Bundesländern haben wird.
Berichtet Silke Hasselmann aus Schwerin. Migration soll geordneter ablaufen und dazu gehört für die Ampelregierung auch, laut Koalitionsvertrag, auch die Rückführung abgelehnter Asylsuchender soll in Zukunft besser funktionieren. Organisieren soll das künftig auch ein Beauftragter für Migration in der Bundesregierung. Dieses Amt angetreten hat heute der FDP-Politiker Joachim Stamp. Nach über einem Jahr der Debatte innerhalb der Regierung, aus Berlin berichtet Gudula Geuter.
Joachim Stamp ist vor allem eines wichtig, die Erwartungen in allzu rasche Erfolge zu dämpfen.
Es ist ein sehr sensibles Themenfeld, bei dem es auch keine einfachen und schnellen Lösungen geben kann.
Das sensible Themenfeld ist die Migration und die damit zusammenhängenden Vereinbarungen mit Herkunftsstaaten. Abschiebebeauftragter nennen das Amt einige, das der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister, der FDP-Politiker Stamp, heute antritt. Stamp widersprach gestern im Deutschlandfunk, die Aufgabe sei komplexer.
Das gehört eben auch dazu, dass auf der einen Seite die Möglichkeit besteht, legal hier in den Arbeitsmarkt zu kommen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die irregulär sind, nach Möglichkeit zurückkehren.
Es ist diese Doppelgesichtigkeit der Aufgabe, die in den vergangenen Monaten für Diskussionen in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP gesorgt hat. Unter anderem mit der Frage, wo das Amt angesiedelt sein soll. Die Grünen hätten gern den Schwerpunkt bei den neuen Migrationswegen gesehen. Dann wäre das Auswärtige Amt die richtige Adresse gewesen. Die FDP hat sich durchgesetzt. Stamp sitzt nun im Innenministerium von Nancy Faeser. Einen wörtlich Switch in der Integrationspolitik kündigt die SPD-Politikerin an. Es gehe um Verfahren, bei denen Einreisevoraussetzungen vorab geprüft werden und Menschen nach klaren Kriterien nach Deutschland kämen. Und es gehe um ein Gesamtkonzept. Zu diesem Konzept gehört aber eben auch, dass diejenigen, die hier nicht bleiben dürfen, auch gehen müssen. Dass es dabei nicht nur um Abkommen geht, daran erinnert im Deutschlandfunk der Migrationsrechtsexperte Daniel Thüm. Es gebe Länder, in die eine Abschiebung nicht möglich sei.
Wir sind ein Rechtsstaat und wir haben Grundrechte auf deutscher und europäischer Ebene. Und die Gerichte sagen seit Jahren relativ kohärent und eindeutig, dass man selbst Gefährder und selbst Terroristen nicht abschieben darf, wenn ihnen im Land, wohin sie geschickt werden, Tod, Folter oder auch eine ganz extreme Armut droht.
Forderungen nach Abkommen mit Syrien etwa seien unrealistisch. Ansonsten seien die Interessen der Herkunftsstaaten unterschiedlich. Joachim Stamp nennt eine Konstellation.
Es gibt eben auch eine ganze Reihe Länder, die wirklich ein Interesse haben, dass sie hier eine starke Diaspora haben, die sie auch finanziell unterstützt. Das sind auch zum Teil sehr hohe Rücküberweisungen, die dort getätigt werden, von denen die Länder abhängig sind. Dementsprechend geht es darum, zu überlegen, wie sind die Interessen auch der jeweiligen Herkunftsländer, um dann zu gucken, was können wir beispielsweise als Möglichkeiten anbieten.
Das kann bedeuten, so Daniel Thüm.
Man muss Pakete schnüren, die für die Länder attraktiv sind. Und dazu gehört dann wirtschaftliche Kooperation, wo das Wirtschaftsministerium zuständig ist. Genauso auch wie legale Zugangswege, was man dann mit dem Arbeits- und dem Innenministerium zusammen macht. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sonstige außenpolitische Interessen Deutschlands gewahrt bleiben.
In jedem Fall, das betont der Landrat des hessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, müsse mehr geschehen. Die Kommunen seien überlastet.
Ich glaube, dass das Thema bei manchen noch gar nicht angekommen ist. Ich erlebe relativ häufig, dass Menschen verwundert sind, selbst politisch aktive Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn sie hören, dass es mehr Flüchtlinge sind als 2015, die zu uns kommen. Und wenn Sie sich jetzt wieder eine Zeltstadt vorstellen mit Hunderten von Menschen, ohne die Kapazitäten, mit denen zu arbeiten, Integration möglich zu machen, können daraus noch eine ganze Menge Probleme resultieren.
Der CDU-Politiker fordert nicht nur Rückführungen derer, die nicht bleiben dürfen, sondern auch mehr Unterstützung für Kreise und Gemeinden, etwa bei der Unterbringung.
Informationen von Gudula Geuter. Gezielte Zuwanderung soll eine Antwort sein auf den wachsenden Mangel an Fachkräften. Bei einer Veranstaltung der SPD in München hat Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles heute eine bessere Willkommenskultur gefordert. Dazu Anne Wilsdorf.
Weil nicht Fachkräfte, sondern Menschen nach Deutschland kämen, müsste die gesamte Gesellschaft daran arbeiten, dass sich die Zuwanderer hier auch eine neue Heimat aufbauen könnten, so Nahles. Dabei könne man auch von anderen Bundesländern lernen, etwa von Hamburg mit seinem Welcome Center, wo die Menschen direkt gut unterstützt würden. Weil Deutschland im Wettbewerb mit anderen Einwanderungsländern wie USA oder Großbritannien aber mit der Sprache Deutsch einen Nachteil habe, sollten die Hürden bei den nötigen Deutschkenntnissen weiter gesenkt werden. Außerdem müsse man dafür sorgen, dass nicht jährlich 750.000 Menschen Deutschland wieder verlassen, so Nahles. Dazu zähle auch, dass die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen unbedingt einheitlicher und schneller wird. Dass deutschlandweit 1.300 unterschiedliche Anerkennungsstellen zuständig seien, ist für Nahles eine Unübersichtlichkeit, die sie aus keinem anderen Land kenne.
Ab morgen können Fahrgäste im ganzen Land in Bussen und in Bahnen wieder selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Aus Sicht von Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht aber einiges dafür. Karl-Dietrich Meurer.
Bei Twitter wirbt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dafür, weiterhin freiwillig eine Maske zu verwenden. Er schrieb: Ich tue es auch, um kein Long-Covid zu riskieren und andere zu schützen. Der Gesundheitsminister bezeichnete die von der Bundesregierung erlassenen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung großer Covid-Winterwellen als erfolgreich. Daher könnte die Maskenpflicht im Fernverkehr auslaufen. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, Thorsten Bauer, hält das für richtig. Er sagte im RBB, er rechne zwar mit mehr Corona-Infektionen, aber er erwartet nicht, dass das zu einem gesundheitsmedizinischen Problem wird. Nach fast 3 Jahren entfällt morgen bundesweit die Pflicht, in Bussen und Bahnen des Fernverkehrs einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch die letzten Bundesländer heben die Maskenpflicht im Nahverkehr morgen auf. Einige Corona-Regeln bleiben jedoch bestehen. Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen müssen vorerst noch bis Anfang April weiterhin Maske tragen. Für den Zutritt zu Kliniken und Pflegeheimen braucht es außerdem einen negativen Test.
Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Stromversorgung in Deutschland für die nächsten Jahre gesichert. Und zwar auch dann, wenn es einen früheren Ausstieg aus der Kohle gibt. Hans-Joachim Viehweger dazu.
Der Strombedarf wird in den kommenden Jahren steigen. Mehr und mehr E-Autos sollen Benziner und Diesel auf den Straßen ablösen. Wärmepumpen sollen Heizungen mit Gas oder Öl ersetzen. Und schließlich erfordert auch die Herstellung von Wasserstoff viel Energie. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur kann dieser Strombedarf aber mittelfristig gedeckt werden. Und zwar auch für den Fall, dass der Kohleausstieg in den ostdeutschen Revieren, der für das Jahr 2038 vereinbart ist, vorgezogen wird. Wobei Wirtschaftsminister Robert Habeck betont, dass es dazu noch keine Einigung gebe. Voraussetzung für die Energiesicherheit sind Habeck zufolge neben dem Ausbau der Stromnetze und dem Hochlauf erneuerbarer Energien auch Investitionen in konventionelle Kraftwerke. Da die Sonne nachts nicht scheint und der Wind manchmal nicht weht, so der grünen Politiker, würden neue grundlastfähige Kraftwerke gebraucht, die gezielt Strom liefern, wenn es eben keinen oder zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien gäbe. Diese Kraftwerke sollen in einer Übergangsphase mit Gas laufen, aber zugleich die technischen Voraussetzungen haben, um später mit Wasserstoff betrieben zu werden.
In den USA hat das FBI heute ein weiteres Privathaus von US-Präsident Joe Biden durchsucht. Nach klassifizierten Regierungspapieren gefunden, haben sie aber offenbar keine weiteren Dokumente. Einzelheiten von Sebastian Hesse.
Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von 2 Monaten, dass die Bundespolizei FBI private Räumlichkeiten des amtierenden US-Präsidenten durchsucht. Diesmal haben die Ermittler das Bidensche Strandhaus in Rehoboth durchkämmt. Der Badeort liegt im Bundesstaat Delaware an der Küste. Die Hausdurchsuchung ist Teil der Ermittlungen des Justizministeriums, das Bidens Umgang mit Geheimdokumenten, Verschlusssachen und vertraulichen Unterlagen unter die Lupe nimmt. 3,5 Stunden hat der FBI-Einsatz gedauert, der mit Bob Bauer, dem persönlichen Anwalt des Präsidenten, abgestimmt war. Bauer betonte im Anschluss, es seien keine weiteren Verschlusssachen in dem Ferienhaus sichergestellt worden. Allerdings hätten die Beamten Schriftstücke und handschriftliche Notizen aus Bidens Zeit als Vizepräsident mitgenommen, um einen gründlicheren Blick darauf zu werfen.
Im Westen Australiens ist die vermisste Kapsel mit radioaktivem Material wieder aufgetaucht. Jennifer Johnston.
Die Kapsel sei am Straßenrand, etwa 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman, entdeckt worden. Das gab der Minister für Katastrophenschutz bekannt. Einsatzteams der Feuerwehr und der Behörde für Strahlenschutz hatten die millimetergroße Kapsel in den vergangenen Tagen mit Handsensoren und Strahlendetektoren in Autos gesucht. Damit fuhren sie die 1400 Kilometer lange Strecke langsam ab. Ein Fahrzeug fuhr heute mit einer Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern an der Kapsel vorbei, als das Messgerät eine verdächtige Strahlung anzeigte. Es sei unwahrscheinlich, dass durch die Kapsel jemand verletzt wurde, so das Gesundheitsministerium. Die Kapsel habe 2 Meter entfernt vom Straßenrand gelegen und die Gegend sei nur dünn besiedelt. Die radioaktive Kapsel wird nun in einem Bleicontainer nach Perth gebracht. Die Gesundheitsbehörde sagte, sie prüfe, ob der Vorfall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehe. Die nur wenige Millimeter große Kapsel war beim Transport von einer Mine in die Nähe der Großstadt Perth von einem Lastwagen gefallen. Dass die Kapsel fehlte, war erst rund 2 Wochen nach Abfahrt aufgefallen.
Im Kampf gegen die Inflation schaltet die US-Notenbank Fed bei ihrer ersten Zinsentscheidung im neuen Jahr einen Gang zurück. Einzelheiten von Ralf Borchert.
Die Fed tritt auf dem Weg weiterer Inflationsbekämpfung leicht auf die Bremse. Die US-Zentralbank erhöht die Zinsen zwar zum 8. Mal in Folge, aber wie erwartet nur noch um 0,25 Prozentpunkte. Der US-Leitzins liegt damit nun in einer Spanne zwischen 4,5 und 4,75%. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Zinsen deutlich aggressiver erhöht, 4-mal hintereinander um 0,75 Prozentpunkte, im Dezember zuletzt bereits moderater um 0,5 Prozentpunkte. Zur Begründung der aktuellen Zinsentscheidung erklärte die Notenbank, die Inflation habe zwar etwas nachgelassen, aber noch nicht genug. In den USA hatte die Inflationsrate im vergangenen Juni mit 9,1% ihren Höhepunkt erreicht, hatte so hoch gelegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt war die Teuerungsrate im Dezember auf 6,5% zurückgegangen. Auch diesmal betonte die Fed, dass sie für den Jahresverlauf 2023 weitere, wenn auch moderate Zinserhöhungsschritte ins Auge fasse. Nur so sei das Ziel, die Inflationsrate mittelfristig wieder auf rund 2% zu drücken, erreichbar.
Und zur Entwicklung am Handelsplatz in Frankfurt am Main jetzt Informationen von Claudia Werle.
Viele Unternehmen sind momentan dabei, sich neu auszurichten. Das kann bedeuten, Geschäftsbereiche auf den Prüfstand zu stellen. Das kann aber auch bedeuten, Mitarbeiter zu entlassen. In der Tech-Branche geschieht das in großem Stil. Jetzt setzt auch der Online-Bezahldienst PayPal den Rotstift an. Aus der Autobranche kommen optimistischere Töne. Das Geschäft mit Elektrofahrzeugen boomt. Im vergangenen Jahr sind in der EU so viele E-Autos verkauft worden wie noch nie. Das hängt unter anderem mit guten Absatzzahlen in Deutschland zusammen, denn viele Kunden haben die Gunst der Stunde genutzt und noch vor Jahresende, also vor dem Auslaufen vieler Fördermaßnahmen, einen Kaufvertrag für ein neues Auto abgeschlossen. Die Containerreederei Hapag-Lloyd rechnet mit einer Normalisierung der Geschäfte. In den Corona-Jahren 2021 und 2022, da hatten viele Reedereien enorme Gewinne eingefahren. Jetzt sinkt die Nachfrage, viele Lager sind noch voll, Waren müssen erst einmal verkauft werden, bevor Neues geordert und transportiert werden kann. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus, der steht jetzt bei 15.180 Punkten.
23 Uhr und 39 Minuten, der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Der Jahreswechsel war ursprünglich angepeilt als Startschuss für das 49-Euro-Ticket für den Regionalverkehr und als Nachfolger für das überaus erfolgreiche 9-Euro-Ticket. Doch die Vorbereitung zog sich in die Länge. Bund und Länder machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Jetzt haben sich beide Seiten geeinigt und am 1. Mai soll es losgehen. Die Einzelheiten im Bericht von Jörg Münchenberg.
Nun also soll das sogenannte Deutschland-Ticket zum 1. Mai an den Start gehen. Dies sei nicht nur ein Tag der Freude für die Kunden, erklärte Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, sondern das Ticket bedeute letztlich viel mehr.
Das ist eine Riesenreform. Dahinter verbirgt sich viel mehr als nur ein anderer Preis. Es verbirgt sich die Überwindung von komplizierten, komplexen Strukturen dahinter. Das wird einfacher, den ÖPNV zu nutzen. Es wird attraktiver, ihn zu nutzen und natürlich auch kostengünstiger, insbesondere im ländlichen Raum, wo wir teilweise sehr hohe Monatsfahrkarten haben.
Die technische Umsetzung des 49-Euro-Tickets bleibt vorwiegend Sache der Länder. Die hat mit dem Bund bis zuletzt über die Einführungsform gestritten. Wissing hatte auf der digitalen Form bestanden, auch um mehr Informationen über Verkehrsströme und Nutzungsverhalten zu bekommen. Die Länder wiederum warnten davor, gerade die Menschen, die nicht so technikaffin seien, würden vom Deutschland-Ticket ausgeschlossen. Zudem haben einige Verkehrsverbünde technische Schwierigkeiten, digitale Tickets auszulesen. Dieser Streit wurde jetzt durch einen Kompromiss gelöst.
Es wird sowohl eine Chipkarte geben, als auch die App, über die man das Ticket als QR-Code quasi sich beschaffen kann. Das Ticket wird es nur im Abo geben. Wir haben die Situation, dass in Deutschland viele Verkehrsunternehmen nicht in der Lage sind, ein digitales Ticket zu kontrollieren. Dort, wo es quasi nur die visuelle Ticketkontrolle durch die Fahrkartenkontrolleure gibt, muss übergangsweise zusätzlich ein Gültigkeitsnachweis mitgeführt werden.
Zunächst soll das Ticket laut Gesetzentwurf bis 2025 gelten. Pro Jahr unterstützt der Bund die Länder zusätzlich mit 1,5 Milliarden Euro. Sollten bei der Einführung höhere Kosten durch Mindereinnahmen anfallen, werden die ebenfalls hälftig auf Bund und Länder verteilt. Ausdrücklich ist aber in dem Gesetzentwurf von einem Einführungspreis von 49 Euro die Rede. Mit anderen Worten, schon im kommenden Jahr könnte der Ticketpreis angehoben werden. Doch Wissing beschwichtigte heute, erst einmal müsse man doch abwarten, wie das neue Angebot angenommen werde.
Wie viele werden ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ticket kostenlos zur Verfügung stellen oder einen Beitrag dazu leisten? Und am Ende entscheidet auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer darüber, wie sich der Preis in Zukunft gestaltet.
Das übergangsweise im letzten Jahr eingeführte 9-Euro-Ticket war immerhin 52 Millionen Mal verkauft worden, also ein großer Erfolg. Doch es gibt jetzt auch Kritik. So hatte der Präsident des Deutschen Landkreises, Reinhard Sager, CDU, zu Beginn der Woche gewarnt, erst einmal werde es jetzt an allen Ecken und Enden holpern. Das Billigticket löse nicht die Probleme des Nahverkehrs, der als chronisch unterfinanziert gilt. Sozialverbände wiederum kritisieren den aus ihrer Sicht weiterhin zu hohen Preis. Allerdings wollen einige Bundesländer das Ticket günstiger innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen anbieten. Bei einem Unternehmenszuschuss von 25% für die Beschäftigten gibt es zudem einen zusätzlichen Preisnachlass, sodass das Deutschland-Ticket dann schon für rund 35 Euro zu haben ist.
Informationen von Jörg Münchenberg. 12 Bundeswehrsoldaten sind heute auf einem Übungsgelände der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt verletzt worden, als 2 Panzer vom Typ Puma zusammengestoßen sind. Verteidigungsminister Boris Pistorius erfuhr davon bei einem Truppenbesuch in Nordrhein-Westfalen, wo er sich genau den Kampfpanzer vorführen ließ, den Leopard nämlich, der in den nächsten Wochen an die Ukraine abgegeben werden soll. Für uns hat das Uwe Pollmann beobachtet.
Bei kaltem, windigen und regnerischem Wetter machte sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius heute ein Bild von der Einsatzbereitschaft des Leopard 2 und er fuhr auch selbst auf dem Kampfpanzer mit in dem matschigen, unebenen Gelände des Truppenübungsplatzes im lippischen Augustdorf. Er zeigte sich beeindruckt von dem militärischen Gerät, lobte das Engagement der Soldatinnen und Soldaten und zeigte im Gespräch mit ihnen Verständnis für den Verlust, den die Kaserne nun zunächst hinnehmen muss.
Das alles ist schwer und dessen bin ich mir bewusst, aber ich kann Ihnen versichern, wir werden alles tun, um schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass dann in der Zeit, in der es möglich ist, und da muss ich mit der Rüstungsindustrie noch sprechen, neue Panzer hier bei Ihnen zum Einsatz kommen und sie üben und ausbilden können.
14 Leopard 2 Kampfpanzer werden schon bald von Augustdorf in die Ukraine gehen. 5 weitere stehen als Reserve bereit, so Pistorius.
Wir schwächen uns ein Stück weit, aber wir stärken die Ukraine. Und so ist das im Leben. Solche Entscheidungen müssen dann auch getroffen werden.
Aber der Verteidigungsminister machte auch Hoffnungen. Er wolle alles möglich machen, um bald für Ersatz zu sorgen.
Und ich kann Ihnen einerseits versprechen, dass ich alles dafür tun werde, dass wir die Bundeswehr stärker machen in den nächsten Jahren, dass wir einsatzfähiger, kaltstartfähiger werden.
Ausgerüstet werden kann mit den 14 Leopard 2 eine komplette Kompanie in der Ukraine. Und die Ausbildung daran werde schon recht bald geschehen, sagt der Sprecher des Panzerbataillons 203 in Augustdorf, Hauptmann Martin Waltemate.
Die Abgabe der Kampfpanzer, das wird relativ zeitnah in den nächsten Tagen tatsächlich schon passieren. Wie viele Wochen für die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte am Leopard 2 angesetzt sind, kann ich von hier aus noch nicht einschätzen. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, dass das nur ein Crashkurs sein kann, um die Ukrainer eben zu befähigen, wirksam den Leopard 2 im Gefecht auch zum Einsatz zu bringen.
Das geschehe in Munster in Niedersachsen. Wann es für den Standort Augustdorf mit seinen derzeit rund 40 Kampfpanzern dann aber genau Ersatz gibt, wusste auch der Verteidigungsminister Pistorius nicht genau zu sagen.
Ich habe gestern meine drei angekündigten bilateralen Gespräche mit den Vertretern der Rüstungsindustrie geführt und habe mich über klare Zusagen und Ankündigungen dessen, was möglich ist und geleistet werden kann, sehr gefreut.
Deutlich machte Boris Pistorius aber vor den Soldatinnen und Soldaten in Augustdorf, Geld dürfe in dieser Lage keine Rolle spielen.
Heute wieder schwere Kämpfe im Donbass, im Osten der Ukraine, wo die russischen Angreifer weiter versuchen, in Richtung Bachmut vorzurücken und die Ukraine weiter versucht, das um jeden Preis zu verhindern. Schon in wenigen Wochen könnten die ersten schweren Kampfpanzer aus westlicher Produktion die Balance der Kräfte zugunsten der Ukraine verändern. Und auch darauf stellt man sich in Moskau gerade ein mit einem bemerkenswerten Angebot, wie Frank Eichmann berichtet.
Mit unbeweglichem Gesicht rattert Igor Konaschenko, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Tag für Tag die Erfolge der Armee in der Ukraine in die Kamera. Frontabschnitt für Frontabschnitt geht das so. Vernichtet wurden über 100 gegnerische Soldaten, ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, eine Haubitze und so weiter. Stets werden die zerstörten Waffensysteme besonders erwähnt, die die Ukraine aus dem Ausland erhielt. Leopard-Panzer können noch nicht darunter sein, weil weder Deutschland sie bisher in die Ukraine geliefert hat, noch ein Verbündeter. Thema ist ihr baldiges Ende auf dem Schlachtfeld dennoch. Durch Alexander Ossipow, Gouverneur der Region Transbaikalien. Diese Region liegt an der chinesischen und mongolischen Grenze, ist etwas größer als Deutschland und zählt gut 1 Million Einwohner. Gouverneur Ossipow brachte folgende Idee, ein Live-Interview im russischen Staatsfernsehen und zahlreiche Zitate in den Medien des Landes ein. Eine Abschussprämie für ausländische Panzer in der Ukraine. Wir zahlen für die Eroberung eines funktionstüchtigen Leopard 3 Millionen Rubel, umgerechnet 40.000 Euro. Für Abrams und andere in NATO-Ländern produzierte Kampfpanzer 1,5 Millionen Rubel. Für die Zerstörung eines Panzers gibt es umgerechnet 20.000 oder 7.000 Euro. Das ist für diejenigen, die die Panzer direkt vernichten. Noch höhere Summen hat ein Chemieunternehmen aus Jekaterinburg ausgelobt. Per Pressemitteilung mit einem weißen Z vor wehender russischer Fahne werden für den Abschuss von schweren NATO-Panzern umgerechnet knapp 70.000 Euro und für Flugzeuge wie die F-16 sogar 200.000 Euro ausgelobt. Auch wenn die Flugzeuge, Stand heute, gar nicht an die Ukraine geliefert werden. Die Idee einer Abschussprämie noch vor Lieferung der Leopard-2-Panzer in die Ukraine wurde heute vom Sprecher des russischen Präsidenten quasi abgesegnet. Dmitri Peskow sagte: Ähnliche Initiativen sehen wir bei Unternehmen. Es werden unterschiedliche Summen für verbrannte, zerstörte oder erbeutete Ausrüstung aufgerufen. Das zeugt von der Einheit, vom Wunsch aller, direkt oder indirekt, nach besten Kräften dazu beizutragen, dass die Spezialoperation ihre Hauptziele erreicht. Was diese Panzer angeht, natürlich werden sie brennen, insbesondere wenn es solche Anreizmaßnahmen gibt. Ich denke, es wird noch mehr Enthusiasten geben. Deutschland wird 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern. Notwendig, aber kein Grund zum Jubeln, hatte Verteidigungsminister Pistorius bei der Entscheidung vor einer Woche gesagt. Tatsächlich geliefert werden die ersten Panzer voraussichtlich in 3 Monaten.
Der Bericht von Frank Eichmann. Seit bald einem Jahr haben die Münchner Philharmoniker keinen Chefdirigenten mehr. Nun aber steht fest, wer an die Spitze des Orchesters wechseln wird, wenn auch erst in 3 Jahren. Lahav Shani nämlich. Zu den bemerkenswerten Details dieser Berufung zählt neben vielem anderen auch das Alter des Musikers. Bernhard Neuhoff berichtet.
Zufriedene Gesichter bei der Münchner Stadtpolitik. Einstimmig war die Abstimmung im Stadtrat. Es fallen Wörter wie historisch und natürlich Zeitenwende. Tatsächlich ist die Entscheidung für den 34-jährigen Shani eine Kurskorrektur. Die Stadt und die Münchner Philharmoniker hatten bei der Auswahl der letzten Chefdirigenten nämlich nicht gerade eine glückliche Hand. 4-mal in Folge setzten sie auf ganz große Namen mit kassenmagnetischer Wirkung im Tourneegeschäft. 4-mal gab es ein trauriges Ende. Bei James Levine kam sexueller Missbrauch ans Licht. Christian Thielemann schied im Streit. Lorin Mazel verstarb im Amt. Und mit Valeri Gergiev holte man sich sehenden Auges einen glühenden Putin-Propagandisten, der nach Kriegsbeginn entlassen werden musste. Jetzt endlich ist ein Lerneffekt erkennbar. Ja, ein echter Kurswechsel. Mit Lahav Shani kommt kein Hochglanzmaestro mit Big Name, sondern ein aufstrebender Stern mit jungenhaftem Charme. Die Überraschung war beidseitig.
Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich überhaupt diese Einladung bekommen würde. Und wie gesagt, ich habe schon 2 Orchester, Rotterdam und Isar Philharmonic. Ich war auch zufrieden mit diesen Orchestern. Ich bin immer noch zufrieden mit beiden Orchestern. Und ich habe keinen anderen Job gesucht. Der Job hat mich gefunden.
Seit einem Jahr ist Lahav Shani Chef des renommierten Israel Philharmonic. Diesen Posten wird er auch behalten, wenn er nach München kommt. Das wird noch dauern. Zuerst erfüllt er noch seinen bis 2026 laufenden Vertrag bei den Rotterdamer Philharmonikern. Im nächsten Jahr wird er immerhin das Odeonsplatzkonzert übernehmen und dann, soweit der Terminplan zulässt, schon mal als Gastdirigent vorbeischauen. Die Liebe ist noch ziemlich frisch. Kennengelernt haben sich Dirigent und Orchester erst im letzten März.
Das fühlt man sich irgendwie im ganzen Körper, wenn man dirigiert, wenn man zusammen musiziert, vor allem bei den Konzerten, aber auch bei den Proben. Dann fühlt man sich, wie weit kann ich mit dem Orchester gehen? Wie weit will das Orchester gehen? Wollen sie alles einmal durchspielen oder wollen sie das wirklich bis zum letzten Detail und letzte Emotionsdetails auch sozusagen zu gehen? Und das wollte das Orchester machen.
Shani ist kein verkopfter Konzeptkünstler, sondern Herzensmensch und Energetiker. Geboren in einer Musikerfamilie in Tel Aviv, studierte er in Berlin, wo er Assistent bei Daniel Barenboim war und bis heute lebt. Der Durchbruch gelang ihm, als er 2013 den renommierten Gustav Mahler-Wettbewerb in Bamberg gewann. An den Münchner Philharmonikern schätzt er neben der Neugier ganz besonders den warmen Klang.
Es ist tief, es ist reich im Klang. Der Klang umarmet dich. Und das ist das Schönste eigentlich, was man haben kann bei einem Orchester.
In München hat er auch die Konkurrenz schon dirigiert, das Bayerische Staatsorchester und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Auf den Wettbewerb scheint er sich zu freuen.
Was mir vor allem in München gefällt, ist die Tatsache, dass Kultur so eine große Rolle spielt hier.
Ob das so bleibt, ist allerdings die große Frage. Während die Unterzeichnung des Vertrags, der über 5 Jahre läuft, vor der Presse zelebriert wird, diskutiert der Stadtrat nebenan über die Gasteig-Sanierung. Das Bieterverfahren ist gescheitert, jetzt gibt es eine Denkpause, in der womöglich abgespeckt wird. Damit liegen beide Konzertsaalpläne in München auf Eis. Wie es weitergeht mit dem Gasteig, der Heimat der Münchner Philharmoniker, soll dann irgendwann im Herbst entschieden werden. Shani gibt sich kämpferisch, man müsse das bauen. Die Mühen der Ebene kommen also früh genug. Heute ist erstmal Freude angesagt. Und bei den eigentlich identitätsstiftenden, ganz großen Streitfragen in München, bist du Bayern- oder 60er-Fan, trinkst du Augustiner oder Tegernseher, hält er sich salomonisch heraus.
Ich trinke gerne Wein.
Lahav Shani im Beitrag von Bernhard Neuhof. Und jetzt haben wir noch einen Blick in die Kommentare der aktuellen Zeitung für Sie, präsentiert von Nina Lenthür.
Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die Vorschläge der EU-Kommission, den Mitgliedsländern mehr Subventionen und Steuererleichterungen für klimafreundliche Investitionen zu erlauben. Für die Frankfurter Rundschau ist der Vorstoß alles andere als ein großer Wurf. Es ist bestenfalls der Beginn einer überfälligen Debatte darüber, wie die EU-Staaten auf die milliardenschweren Subventionen der USA und China für deren Industrien und die damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen reagieren sollen. Die Volksstimme aus Magdeburg nennt es nichts anderes als Protektionismus, den Brüssel als grünen Industrieplan tarnt. Die Stuttgarter Zeitung lobt, Es ist richtig und wichtig, dass Europa schnell auf das Subventionsprogramm der USA reagiert. Washington pumpt Milliardensummen in den grünen Umbau der eigenen Wirtschaft. Die Badische Zeitung aus Freiburg bedauert: Leider bleibt der EU nichts anderes übrig, als ebenfalls mit Geld zu reagieren, damit hiesige Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Das Handelsblatt sieht die Europäische Union in einem Dilemma. Ist die EU zu zaghaft, verliert sie an Wettbewerbsfähigkeit bei grünen Technologien, dem Bereich, der die EU wieder zu einem industriellen Champion machen sollte. Geht sie allzu forsch ans Werk, riskiert sie den Zusammenhalt innerhalb Europas und einen Handelskonflikt mit den USA. Einen solchen kann gerade jetzt, wo Europa mit einem Krieg im Osten des Kontinents konfrontiert ist, niemand wollen. Europa ist vor allem sicherheitspolitisch so abhängig von den USA wie seit Jahrzehnten nicht. Die Taz sieht durchaus Alternativen zu dem vorgelegten Plan. Die EU könnte die USA verklagen wegen Wettbewerbsverzerrung. Sie könnte es den USA gleich tun und einen eigenen Finanztopf für die grüne Industriepolitik aufmachen. Das hat Frankreich vorgeschlagen. Doch das traut sich von der Leyen nicht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Massenstreiks in Großbritannien. Es stimmt, dass die Inflationskrise für alle schmerzhaft ist. Die hohe Teuerung von mehr als 10% bewirkt empfindliche Reallohneinbußen. Dennoch wäre es falsch, den Forderungen nach inflationsschlagenden Lohnerhöhungen in allen Bereichen nachzugeben. Die Regierung von Rishi Sunak hat recht, dass zweistellige Lohnanstiege kaum zu bezahlen wären. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle konstatiert: Will die Regierung öffentliche Krankenhäuser und Schulen vor dem Verfall retten, muss sie handeln und Anreize für die Angestellten schaffen. Die Liste der Dinge, die sich ändern müssen, ist lang. Krankenhäuser und Schulen sollten etwa deutlich besser ausgestattet werden. Das benötigt Zeit. Höhere Löhne wären ein Anfang.
Danke für die Presseschau. Nach den Nachrichten empfehle ich Ihnen Gabi Wuttke mit dem Kulturmagazin Fazit. Heute wird dort auf Französisch gegendert. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung.